Deutschlandfunk, Information und Musik.
Folgt man einem schon sehr lange überholten Klischee, dann haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller uns derzeit in gewisser Weise einen Erfahrungshorizont voraus. Sie befinden sich für ihre Arbeit irgendwie ja immer im Homeoffice. Ist natürlich Unsinn, denn auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller brauchen die Öffentlichkeit. Neben der hohen Zahl an Lesungen, Literaturfestivals und Ähnlichem sind die Buchmessen, die großen Buchmessen, der deutlichste Ausdruck dafür und auch das deutlichste Zeichen vielleicht, dass da gerade was fehlt. Die Leipziger Buchmesse im Frühjahr ist ja ersatzlos ausgefallen. Die Frankfurter Buchmesse, die wird in den kommenden Tagen ein ganz ähnliches Schicksal erleiden, wenn die Organisatoren auch versuchen, Teile der Messe in die digitale Sphäre zu überführen. Mit den leicht abgewandelten Worten einer deutschen Rockband: digital ist besser als gar nichts. Was bedeutet diese kontaktlose oder kontaktarme Zeit für Autorinnen und Autoren, die ihrem Publikum nicht mehr in die Augen sehen können? Burkhard Spinnen ist Schriftsteller aus Münster, der sich seit Beginn der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in sogenannten Corona-Briefen damit auseinandersetzt. Er ist jetzt ganz ohne physischen Kontakt in der Leitung. Herr Spinnen, hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Also ein halbes Jahr ist ja jetzt vergangen, seit der Shutdown verkündet wurde, wieder in Teilen zurückgenommen wurde und nun möglicherweise in veränderter Form wieder bevorsteht. Ist das jetzt trotzdem eine gute Zeit zum Schreiben? Sowohl praktisch, weil Sie haben ja jetzt viel Zeit, als auch inhaltlich.
Nein. Nichts ist gut, zu dem man gezwungen wird. Selbst die Lieblingsspeise wird Ihnen übel und über, wenn Sie sie den vierten Tag hintereinander serviert bekommen. Natürlich ist das Arbeiten zu Hause und die Selbstdisziplinierung etc. ein integraler Bestandteil der Schriftstellerei. Kaum jemand hat einen Verleger, der abends anruft und fragt, wie viele Seiten denn geleistet worden sind und die dann auch gleich sehen will und so weiter. Aber das ist eine selbstgewählte Arbeit, das ist ein selbstgewählter Zustand, den jeder und jede, je nach Temperament, organisiert und vor allen Dingen natürlich auch konterkariert mit Dingen, die man außerhalb seiner Schreibstube tut. Mein Autorenkollege und Freund Matthias Politiki unternimmt weite Reisen, andere haben ähnliche Dinge, recherchieren für ihre Bücher. Und dann sind da natürlich saisonal bedingt und immer an ein Buch gebunden die Reisen zu Lesungen, die Kontakte mit Lesern, mit Veranstaltern etc. Und erst zusammen ergibt das Gesamtbild. Mhm. Und von diesem Gesamtbild fehlt jetzt ein großer Prozentsatz.
Ja, Sie wären ja vermutlich gerade selbst auf Lesereise, würden Ihr neues Kinderbuch vorstellen, würden sich vielleicht auch auf die Frankfurter Buchmesse vorbereiten. Wie sehr fehlt Ihnen dieser unmittelbare Austausch mit Publikum? Warum brauchen Sie den als Schriftsteller?
Ja, also erstmal ist es natürlich schön, Gleichgesinnte zu treffen. Menschen beschließen sich zusammenzutun, zu zweit oder zu dritt oder allein und an einem Abend nicht eines der 5 Fantastilliarden Angebote auf Netflix oder Amazon anzugucken, sondern in eine kleine Buchhandlung zu pilgern und mir 1,5 Stunden zuzuhören. Da merkt man dann besonders intensiv, dass man nicht wie in vielen Tagen, Wochen und Monaten alleine mit dem ist, was man tut. Es gibt Gespräche danach, die sehr anregend sein können. Dazu kommt, dass ich unterwegs bin, dass ich meinen Lebensstil konterkariere. Bei mir hat, wenn ich so persönlich sein darf, diese Zwangsverhaftung zu Hause dazu geführt, dass meine Rückenbeschwerden, die ich seit Jahren so unter Kontrolle habe, so ein böses Tier, das im Nebenraum eingesperrt ist, sich jetzt losgerissen hat und mich überfallen hat. Ganz ohne Zweifel eine Folge dieser verordneten Bewegungslosigkeit. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu, das Sie vielleicht ein bisschen überraschen wird. Aber ich lerne auch meine eigenen Bücher erst zu Ende richtig kennen, wenn ich aus ihnen vor Publikum vorlese. Bislang habe ich sie geschrieben, ich habe sie mir auch mehrmals laut vorgelesen, aber das waren immer Experimentalsituationen in einem gewissen Grad. Vorlesen vor Publikum heißt ernst machen, heißt den Text zum Klingen bringen. Das ist nicht komponieren, das ist nicht zu Hause am Klavier üben, sondern das ist mit einem Quintett oder vielleicht sogar mit einem Symphonieorchester auftreten, von der ersten bis zur nächsten, bis zur letzten Note spielen und hören, was es nun eigentlich im vollen Umfang ist. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich war vor 30 Jahren, als ich aus meinen ersten Büchern vorgelesen habe, manchmal zu Tode erschrocken, was ich da geschrieben hatte.
Haben sich denn durch die vergangenen Monate, ich sage jetzt mal, Blickwinkel geändert auf die deutsche Gesellschaft, vielleicht auf Menschen überhaupt, die sie jetzt dazu bringen, anders zu schreiben oder vielleicht sogar zu einem anderen Schreiben zwingen?
Naja, also man beobachtet die Menschen um sich herum. Wenn Sie einen Schriftsteller und Schriftstellerin fragen, warum sie das tun, dann kommt man nach vielen verschiedenen Antworten, so wie in einem Trichter, wo es immer enger wird, auf die Antwort, weil ich wissen will, wer wir sind, was wir hier tun und was wir eigentlich tun sollten. Und wenn ein solches Ereignis ausbricht, das in meinem und auch in Ihrem äußerst friedlichen Leben historisch betrachtet, eine ganz einmalige Position, eine ganz außergewöhnliche, einzigartige Position besetzt, vergleichbar mit dem, was die Menschen in Ostdeutschland 89 und nach 89 erlebt haben, aber nicht vergleichbar mit irgendeiner bundesrepublikanischen Geschichte. Wenn so etwas passiert, dann guckt man natürlich hin. Corona ist ein Katalysator. Er oder sie oder es verstärkt Tendenzen, die in der Gesellschaft schon da waren und die wir vielleicht, wie man dann sagt, wenn Menschen aus Unternehmen entlassen werden, die wir vielleicht sozial verträglich irgendwie hingenommen hätten, vor allen Dingen in kleinen Dosierungen, Entwicklungen, die jetzt auf einmal von 0 auf 100 gehen.
Kann man denn sagen, dass Romane, die vor oder nach Corona geschrieben worden sind, dass man denen das jetzt anmerkt, ohne dass man das Erscheinungsjahr kennt?
Ich denke, das ist eine Temperamentsfrage. Ich habe kürzlich mit einer Autorenkollegin gesprochen, der genau dasselbe passiert ist wie mir. Wir hatten beide im Verlauf des letzten Jahres mit einem romanlangen Text begonnen und uns beiden schoss dann im März Corona in die Biografie und bei ihr wie bei mir auch in den Text hinein. Ich war nicht imstande, so wenig wie Sie, den Roman weiterzuschreiben, ohne dass Corona darin vorkommt, weil ich mir dachte, wenn das so ist, dann spielt er in einer Vergangenheit, zu der später einmal alle Menschen sagen werden, ach, das war die Zeit vor Corona. Oder sie werden sagen, ach, der Autor ist aus Gründen der Schonung oder so, hat er eines der wichtigsten Themen übergangen. Es gab natürlich 1939, 1940 und 1941 deutsche Romane, die den Krieg nicht thematisierten. Aber die mussten ja durch die Nazi-Zensur gehen. Ansonsten ist die Beschäftigung mit der Epoche natürlich immer auch eine Beschäftigung mit den größten Ereignissen dieser Epoche. Und ich habe gewissermaßen nochmal von vorne anfangen müssen. Und das nicht nur in dem Sinne, und meiner Kollegin ist es ebenso gegangen, nicht nur in dem Sinne, dass ich die Radiomeldungen angeglichen habe, sondern selbstverständlich auch in dem Sinne, dass ich die Handlung, um die es ging, das Schicksal des Protagonisten, seine spezielle Situation, das, was ihm widerfährt, anreichern musste, dadurch, wie eine solche Geschichte eben, wie man jetzt immer so schön sagt, unter Corona aussieht und welche speziellen Veränderungen sie erlebt.
Geht's nicht auch um die?
Denken Sie nur daran, wenn Sie einen Liebesroman schreiben, der jetzt spielt. Wie verliebt man sich in einen Menschen, dessen untere Gesichtshälfte man nicht sieht?
Und geht es nicht auch um die Dialoge? Also ganz banal, wir würden dieses Gespräch ohne Corona ja gar nicht in der Form jetzt führen. Man würde doch fast jedem Dialog anmerken können, ob der auf der Folie der Corona-Pandemie entstanden ist, auch wenn Corona in den Sätzen vielleicht gar nicht vorkommt, oder?
Ich hatte eben schon das Beispiel mit dem Verlieben gebracht. Das ist ja nun, sagen wir mal, so eine Extremform von Dialog. Die kann sich auch schweigend vollziehen, aber wie Robert Musil sagte, Liebseligkeit ist vor allem Redseligkeit. Und ich war heute Morgen noch beim Bäcker und habe diese grauenhafte Übung abgelegt, also durch meinen Mundschutz und durch die Plexiglasscheibe meine Brötchenbestellung zu brüllen, ohne dabei in der Lage zu sein, durch meine Gesichtszüge zu signalisieren, dass mir das leid tut, dass ich mich so benehme, dass ich rede wie ein Kompaniefeldwebel auf dem Kasernenhof. Und nun übersetzen Sie das in andere zwischenmenschliche Bereiche. Ich bin seit einigen Wochen bei einer Krankengymnastin, deren Gesicht ich noch nie gesehen habe, also nur die Augen. Ich würde die Frau auf der Straße nicht erkennen. Und es ist ein Mensch, zu dem ich eigentlich ein sehr persönliches, weil körperliches Verhältnis aufbauen muss. Das ist doch alles vollständig grotesk. Wenn man das übergeht, dann nimmt man sich, wie die deutsche Unterhaltungsliteratur in den 30er Jahren, der die Themen vorgeschrieben wurden, beziehungsweise der die Themen verboten wurden.
Ich habe mich zu Beginn der Pandemie gefragt, geht unsere Gesellschaft aus einer solchen Krise gestärkt hervor, weil sie sich solidarisch gezeigt hat, oder gehen wir eher an, ich sage jetzt mal, zahlreichen Wunden verletzt aus dieser Zeit heraus? Was antwortet der Schriftsteller Burkhard Spinnen?
Der antwortet zunächst mal, dass das eine extrem schwierige Frage ist. Tut mir leid. Wir haben ein großes Problem. Die Seuche hat etwas Selektives. Die Pest war nicht selektiv. Wer die kriegte, starb. Und es kriegten auch hohe Herren die Pest, nicht zuletzt, weil alle Formen der Abschottung so lange sinnlos waren, wie man nicht wusste, dass die Ratten die Pest übertrugen und nicht unbedingt die infizierten Menschen. Das heißt, wir haben Brüche, die durch die Gesellschaft gehen, und das ist jetzt im Wesentlichen der Bruch zwischen alt und jung, zwischen mehr oder weniger gefährdet. Das ist für die Solidarität nicht so gut. Schauen Sie, wir haben eine Ikone in der bundesrepublikanischen Geschichte. Diese Ikone ist der so und so vielte im so und so vielte 1949. Da steht die gesamte bundesrepublikanische Bevölkerung vor improvisierten Tischen und kriegt 40 Mark. Natürlich hatten die einen mehr zu Hause an Werten, Immobilien und so weiter und so weiter. Aber das Bild, das ikonografische Bild sagt, durch diese gewaltige Katastrophe sind wir einmal alle gleich gemacht worden. Und so ein Bild werden wir nach der Corona-Katastrophe nicht bekommen. Ich fürchte, dass die Unterschiede, die jetzt vor Corona herrschen, auch Unterschiede sind, die auf die eine oder andere Art und Weise sich in die Nach-Corona-Zeit fortsetzen. Denken Sie daran, dass wir bislang jedes Jahr uns anhören müssen, dass die Schere zwischen Arm und Reich weltweit, aber auch hier bei uns in der Bundesrepublik, auseinandergeht und wir kriegen eine zweite Schere dazu.
Schreiben in Zeiten der Pandemie. Darüber habe ich gesprochen mit Burkhard Spinnen. Er ist Schriftsteller aus Münster und sein aktuelles Buch, das Kinderbuch Fipp, Vanessa und die Kofmichs, das ist gerade erschienen im Schöffling Verlag. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.